Gesundheit hören.
3G, CRE. Habt ihr das schon mal an Türen gesehen, dann wisst ihr auch, dass das überhaupt nichts Gutes bedeutet. Das sind nämlich Entobacteriales, also verschiedenste Enterobakterien, die gegen Cephalosporine der dritten Generation resistent sind. Und das kommt immer häufiger vor. Wir besprechen heute, inwiefern ein schon länger bekanntes, eigentlich inzwischen ein bisschen vernachlässigtes Beta-Lactam da eventuell helfen könnte. Guten Morgen, ich heiße euch wieder willkommen bei Ne Dosis Wissen. Ihr habt eingeschaltet bei dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr jeden Werktag ab 6 Uhr in der Früh mit einem Thema für euch in schnellen 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 26. August.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Es geht heute also um die zunehmenden Resistenzen von Enterobakterien allgemein. Welche genauer und spezieller, dazu kommen wir später noch, gegen Cephalosporine und inzwischen auch so langsam gegen Carbab hinnehme und ob Temocelin da vielleicht helfen könnte. Das hat nämlich eine neue Studie im Lancet untersucht. Erschienen ist sie im Juli 2026 und auch gelesen und eingeordnet hat das für uns Sören Gatermann. Er ist Leiter der Abteilung für medizinische Mikrobiologie an der Ruhr-Universität. Holt euch also euren ersten Kaffee des Tages, damit wir gemeinsam ins Thema starten können. Diese Resistenzentwicklung von Enterobacteriales Bakterien gegen Cephalosporine der dritten Generation ist inzwischen in relativ vielen Regionen Europas der Fall und auch weltweit natürlich. Und das wird immer bedrohlicher aus Gründen, ganz klar. Denn es werden dann natürlich zuverlässige Reserveoptionen wie Carbapeneme gewählt als Zweitlinientherapie. Jetzt inzwischen bilden sich aber auch zunehmend Resistenzen von diesen Enterobakterien gegen Carbapeneme. Das heißt, wir kommen in den klassischen Kreislauf rein, den man ja auf jeden Fall vermeiden möchte. Unser Experte Sören Gatermann erklärte das so. Wenn man bei cephalosporinresistenten Enterobacteriales routinemäßig Carbapeneme einsetzt, erhöht man langfristig die Wahrscheinlichkeit, carbapenemresistente Keime zu fördern. Und das ist ein ökologischer Effekt, der nicht sofort sichtbar wird, aber sich über Jahre akkumuliert. Wenn man stattdessen ein anderes wirksames Antibiotikum nutzt, das diese Selektionsrichtung nicht verstärkt, kann man die Resistenzentwicklung verlangsamen. Genau hier setzt Temocelin als Carbapenem-sparendes Mittel an. Und genau das schaute sich die Studie aus Spanien, die wir uns heute genauer angucken, an. Nämlich hilft Temocelin genauso gut. Das heißt also, ist es nicht unterlegen, und das war auch die Frage, nicht Unterlegenheit von Temocelin gegenüber Carbapenem bei gezielter Behandlung einer Bakteriämie, verursacht durch Enterobacteriales, die wiederum gegen Cephalosporine der dritten Generation resistent sind. Diese Untersuchung war multizentrisch, offen, randomisiert, pragmatisch und auch öffentlich finanziert, und dazu kommen wir später noch, und wurde an 29 spanischen Krankenhäusern durchgeführt. Die Patientinnen und Patienten mit einer 3G-CRE-Bakteriämie wurden randomisiert, einmal in eine Gruppe mit intravenös verabreichtem Temocelin, 2 Gramm alle 8 Stunden, oder in eine Gruppe mit Meropenem, 1 Gramm alle 8 Stunden, beziehungsweise eventuell sogar Ertapenem, 1 Gramm pro Tag. Alle eingeschlossenen ProbandInnen waren mindestens 18 Jahre alt, hatten, wie gesagt, eine monomikrobielle Bakteriämie, die aber, das wurde vorher getestet, gegenüber Meropenem und Temocelin empfindlich war und die definitiv eine Indikation für eine Behandlung über mindestens 4 Tage mit eben einem wirksamen intravenösen Medikament nach sich zog. Der primäre Endpunkt war definiert als der klinische Erfolg. Also zum einen die klinische Heilung, zum anderen aber auch keine Notwendigkeit, das Studienmedikament, egal welches, aufgrund einer unerwünschten Nebenwirkung, eines unerwünschten Ereignisses oder des klinischen Versagens abzusetzen. Zusätzlich floss in den klinischen Erfolg auch noch ein Ausbleiben eines Rezidivs und Überleben bis zum 28. Tag nach Behandlung. Und die festgelegte Nichtunterlegenheitsmarge war 10%. So fanden sich letztendlich 328 PatientInnen in der sogenannten modifizierten Intention-to-Treat-Population wieder. 163 wurden mit Temozilin und 165 mit den beiden Carbapenemen behandelt. Medianes Alter waren 62 Jahre, 68% waren männlich, 32 weiblich. Also es war alles einigermaßen ausgewogen und erwartbar. Und der klinische Erfolg lag bei 74% der mit Temozilin behandelten PatientInnen und bei 73% der mit Carbapenem behandelten. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse gab es bei 19% in der Temozilin-Gruppe und bei 24% in der Carbapenem-Gruppe. Die Interpretation des Studienteams war dementsprechend auch bei PatientInnen mit einer durch 3GCRE verursachten Bakteriämie war Temozilin als zielgerichtete Therapie den Carbapenemen nicht unterlegen. Diese Ergebnisse sprechen für den Einsatz von Temozilin als wirksame und sichere Alternative zu Carbapenemen in diesem Setting, so die Conclusio. Aber, und jetzt kommt unser Experte Sören Gatermann, da muss man nochmal genauer hinschauen. Zunächst einmal findet er die Studie sehr interessant, weil sie offenbar nicht wie viele andere, die er kennt, rein firmenfinanziert ist, sondern von der öffentlichen Hand. Und für ihn wirkt auf den ersten Blick das Protokoll auch solide. Die beteiligten Forscherinnen und Forscher gehören zu einem starken infektiologischen Netzwerk in Spanien. Und das alles macht für ihn die Studie methodisch erstmal sehr vertrauenswürdig und lässt vermuten, dass die Ergebnisse nicht durch industrielle Interessen verzerrt sind. Und jetzt wurde er aber ein bisschen genauer. Für ihn, sagte er, zeigt die Studie, dass Temozilin bei Blutstrominfektionen aus dem Harntrakt oder den Gallenwegen vergleichbare Ergebnisse erzielt wie ein Carbapenem. Damit könnte man in geeigneten Fällen Temozilin einsetzen, um die wertvolle Reserveklasse der Carbapeneme zu schonen. Und warum betont er das jetzt so, dass das eigentlich nur für Harntrakt- oder Gallenwegsinfektionen gilt, weil 75% der eingeschlossenen Patienten Infektionen aus dem Harntrakt hatten. Und er erklärte weiter, solche Infektionen sind oft leichter zu behandeln, weil viele Antibiotika über die Niere ausgeschieden werden. Klar, wissen wir alles, dann besonders hohe Konzentration und so weiter. Es ist eine gute Methode. Und weitere 20% der Fälle stammten aus den Gallenwegen. Wir sind also bei 95% entweder Harnwegsinfektionen oder Gallenwegsinfektionen. Beides vergleichsweise gut therapierbare Infektionsorte. Für schwere Infektionen aus anderen Quellen liefert die Studie daher für ihn kaum Daten. Im Grunde bestätigt sie das, so fasste er das zusammen, was EU-CAST ohnehin schon empfiehlt, nämlich Temozilin vor allem für Infektionen hernehmen, die aus dem Urogenitaltrakt stammen. Und was wäre da seine Empfehlung für die Praxis ganz konkret? Dass lokale Antibiotic Stewardship Teams überlegen können, so formulierte er es, Temozilin statt eines Carbapenems einzusetzen, wenn eben diese Bedingungen der Studie erfüllt sind. Die Entscheidung, so betonte er es aber auch, hängt von ökonomischen Faktoren unter anderem ab, denn Temozilin ist deutlich teurer als ein Carbapenem. Am Ende ist es also eine Abwägung zwischen Resistenzvermeidung, klinischer Evidenz und auch finanziellen Rahmenbedingungen. Und er gab auch zu bedenken, dass wenn man eine Urosepsis behandelt, man ja sofort therapieren muss und nicht lange abwarten kann, bis die Resistenzbestimmung abgeschlossen ist. Das bedeutet, da muss man auch ein Antibiotikum wählen, das ein breites Spektrum abdeckt, einschließlich möglicher Enterokokken oder sogar Pseudomonas. Temozilin hat genau hier aber Lücken, insbesondere im Gram-positiven Bereich. Deshalb eignet es sich eben eigentlich nicht als Erstlinientherapie, sondern eher als gezielte Therapie, wenn der Erreger und seine Sensibilität bekannt sind. Gatermann wies noch auf einen anderen kleinen Aspekt hin, nämlich es wird in der Studie auch behauptet, dass Temozilin gegen AMP-C produzierende Bakterien wirken könnte. obwohl nur sehr, sehr wenige dieser Isolate eingeschlossen waren. Das würde er so nicht herleiten. Dafür ist die Datenlage für ihn zu dünn in der Studie. Insofern ist sein Fazit verlässlich, sind die Ergebnisse nur für E. coli und Klebsiella pneumoniae, die auch den Großteil der untersuchten Isolate ausmachten. Sprich, Fazit auch für diese Folge von Dosis Wissen. Ja, Temozilin kann eine gute Alternative für die untersuchten Bakteriemien sein, aber das muss man sehr genau betrachten, ob es in dem individuellen Fall wirklich passt. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein paar Sterne in der Bewertung da.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro. Gesundheit hören, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.
Frau Doktor, übernehmen Sie.
Wir melden uns ganz kurz, weil wir euch auf unser MedToo-Symposium am 28. September in Berlin aufmerksam machen wollen. Dort geht es um sexualisierte Übergriffe und Machtmissbrauch in der Medizin. Wir wollen gemeinsam diskutieren, Strukturen verändern und eine Kultur des Respekts schaffen. Und falls ihr euch jetzt fragt, Moment, was hat es denn damit auf sich, dann kann ich euch unsere Spezialfolge vom 13. Juli ans Herz legen. Da habe ich nämlich mit meiner Kollegin Laura Weißenburger über unser MeToo-Frühstück gesprochen. Das war quasi die Auftaktveranstaltung zum Symposium. Ich freue mich, wenn ihr reinhört und ich freue mich, wenn sich sehr viele von euch zum Symposium anmelden.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.